Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ihr Lieben da draußen, mein Name ist Manuel Schönthaler. Ich bin psychologischer Berater, arbeite als Coach und freier Autor für das unabhängige Presseportal Frische Sicht. Und da gibt es die Podcast-Reihe Just Fucking Do It, wo ich mit Menschen spreche, die einfach mal machen. Und kürzlich hatte ich in einer Facebook-Gruppe Digitale Nomaden einen Post abgesetzt, wo ich spannende Geschichten gesucht habe, weil mich Geschichten interessiert haben von Menschen, die in den letzten 10-12 Monaten seit den Corona-Lockdowns sich getraut haben, auf den Weg zu gehen und einfach mal ja, das zu tun, wonach ihr Herz ruft. Und da ist mir der liebe Lukas Wagner begegnet, den ich heute Abend recht herzlich im Interview begrüßen darf.
Hi, servus. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer ist denn Lukas Wagner?
Ja, wer ist Lukas Wagner? Ja, ein Mann, ein Mensch, ein Abenteurer vielleicht, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr Abenteuer, manchmal vielleicht ein bisschen zu naiv, aber immer neugierig und immer drauf aus, ja, Grenzen zu überschreiten, glaube ich. Das lässt sich so zusammenfassen, denke ich.
Was heißt für dich Grenzen überschreiten?
Ich bin, also tatsächlich war mein Leben ein bisschen ein buntes Ding, weil ich sehr viel künstlerisch gemacht habe. Ich habe vor 10 Jahren angefangen mit Sprachkunst, Poetry Slam. Bin da viel auf der Bühne gestanden als Veranstalter. Später dann auch, habe dazwischen noch Ausbildung gemacht als Medienfachmann für Mediendesign und habe dann eben quasi die Bühne nicht nur von, ja, auf der Bühne kennenlernen wollen, sondern auch das ganze Leben hinter der Bühne und wie man das organisiert und habe gedacht, Events, so wie ich sie gerne hätte, gibt es noch nicht. Also schaue ich einfach mal, dass ich selber sowas mache und habe dann dadurch ein bisschen die Veranstalterszene kennengelernt, habe ganz viel in den letzten 4-5 Jahren an Events organisiert und bin dann natürlich in der Corona-Krise ziemlich abgestürzt, weil man plötzlich den Boden unter den Füßen verliert und einfach im freien Fall niemanden hat, an dem man sich festhalten kann. Mhm. Und das war für mich eine ganz, ganz tragische Situation, weil ich gerade eben erst aus Asien zurückgekommen bin. Ich bin nämlich auch so ein Tausendsasser, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt 4 Monate in Asien sein. Ich habe 2019 das beste Jahr überhaupt gehabt, also beruflich und wirtschaftlich und allgemein auch einfach von den tollen Leuten, die ich kennengelernt habe. Und habe dann quasi gesagt, ich bin jetzt 4 Monate einfach mal Auszeit und lass mich inspirieren in Asien, war reisen. Und im Februar bin ich zurückgekommen, dann von Japan und mit ganz vielen Ideen und ganz vielen tollen Projekten. Und im März war dann Lockdown und dann war klar eigentlich so, ja, nichts geht mehr. Und ich habe damals schon gesagt gehabt, das wird uns sicher bis 2023 begleiten und jetzt ist schon ein Jahr her. Und ich glaube tatsächlich, dass es bis 2023 ein Teil von uns sein wird. Aber ja, wenn du mich im März kennengelernt hättest, letztes Jahr hättest du gesagt, Lukas, melde dich bitte wieder, wenn die Therapie vorbei ist. Also mir ging es richtig schlecht. Aber ich habe mich dann im Mai relativ rasch dann, sag ich mal, nach 2 Monaten wieder gefunden und habe es tatsächlich für mich geschafft, die Kurve zu kratzen. Ich habe das Gefühl, mir ging es noch nie so gut wie heute. Ja? Und Corona im Nachhinein war mir persönlich ein Geschenk. Und ich glaube, das ist auch das, was ich heute zumindest in diesem Podcast ein bisschen mittragen oder beitragen kann, dass man einfach auch in Krisen Möglichkeiten findet und sich daran festhält.
Sehr schön. Das ist ja auch genau das, was uns letztlich zusammengeführt hat, weil genau an der Stelle soll dieses Format auch Menschen Mut machen, dass einfach alles möglich ist, selbst in den Momenten, wo man es vielleicht gerade überhaupt nicht sieht. Da möchte ich gerade nochmal zurückspulen an diese Stelle, wo du gesagt hast, du hast vorher Veranstaltungen gemacht. Was waren das für Formate, die du gestaltet hast?
Tatsächlich Poetry Slams, also Sprachkunstveranstaltungen, wo wir halt, also ich habe halt damals noch, wo ich angefangen habe mit selber veranstalten, hatte ich sicher schon 300, 400 Auftritte selber auf der Bühne als Poet und war damals einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte außergewöhnlichere Projekte machen, weil ein Poetry Slam ist immer sehr klassisch aufgebaut. Also da gibt es halt eine Bühne, da treten Poeten gegeneinander an, klassischer Wettbewerbssituation, die Leute schreiben selber Gedichte, am Schluss werden sie bewertet vom Publikum. Und aber das war halt auch nicht wirtschaftlich. Also die Künstler haben teilweise wenig Geld bekommen oder gar nichts gekriegt. Das war aber auch für alle mehr oder weniger okay. Das war alles ein bisschen Untergrund, sag ich mal. Dann kam irgendwann die Julia Engelmann mit einem viralen Video und danach war plötzlich Poetry Slam der Hype. Und genau, davor noch gab es mich dann ein bisschen als kleiner Veranstalter. Ich habe dann einfach mal eine Idee gehabt für Poetry Slam Format, habe gesagt, ich möchte, dass die Poeten hinter einer Schattenwand auftreten, dadurch gar nicht sichtbar sind, also dass die Oberfläche nicht mehr Teil der Performance sein kann. Und genau das habe ich dann einfach ausprobiert in Salzburg, in meiner Wahlheimatstadt dann. Also ich bin ja eigentlich aus Vorarlberg, aber ich kann Deutsch. Also das ist was ganz Besonderes für ganz viele Leute. Und habe dann eben ein Schattenformat eben aus dem Boden gestampft. Das hat dann super Anklang gefunden. Und im Anschluss habe ich dann einfach gesagt, eigentlich, nachdem ich jetzt doch einige Anfragen schon kriege, muss ich mich jetzt selbstständig melden. Und habe dann einfach die Eventagentur in dieser Nische drin platziert. Und das war nie wirklich so, dass ich da gutes Geld damit verdient habe. Es war ganz viel Leidenschaft einfach, neue Formate zu denken, kreative Brücken zu schaffen. Und für mich war aber der Fokus einfach damals sehr krass darauf, den Künstlern die Möglichkeit zu bieten, eine Bühne, auf der sie wirklich präsent sind, nämlich auch digital im Nachhinein durch gute Fotografen, die ich einlade, durch gute Videos, die ich machen lasse und so ein bisschen die Brücke zu schaffen. Und das habe ich jetzt eben 4,5 Jahre, 5 Jahre lang gemacht. 6 Jahre, mein Gott, ich werde immer älter. Genau. Und das hat sich jetzt aber natürlich unter Corona alles verändert.
Du hast gesagt, als der erste Lockdown war, da warst du schon zuvor auf Reisen. Das heißt, was ist bei dir passiert, dass du dann das hinter dir gelassen hast, diese Veranstaltungsszene und auf Reisen gegangen bist?
Also es war einfach so, dass ich quasi für mich in der Kunst- und Kulturszene sehr, sehr viel auch merke, was, also es ist nicht immer alles positiv, logischerweise. Ja. Es gibt in jeder Bereich gibt's Punkte, wo man sagt, okay, das würde man vielleicht gerne optimieren. Und ich habe einen ganzen langen Kampf gehabt darin, mir das Gefühl zu geben, ich muss mich rechtfertigen, ich bin nicht gut genug für das, was ich mache, oder ich versuche anderen Leuten Dinge zurechtzumachen, obwohl ich eigentlich, ja, also da habe ich einfach händeringend teilweise versucht, Menschen glücklich zu machen, aber um mein eigenes Glück komplett vergessen, ja. Und quasi, es ging so weit, dass ich halt bei Veranstaltungen dann so wenig, also ich habe ja jedes Event selber moderiert, was für viele Leute ein bisschen seltsam war, weil sie glaubt haben, okay, der Lukas, der möchte jetzt hier seine mega Präsenz auf der Bühne zeigen. Und aber da ging es mir gar nicht drum, sondern es war tatsächlich eine finanzielle Entscheidung, weil ein Moderator kostet halt einfach mal 300-400 Euro mindestens für so einen Abend. Das Geld hatte ich einfach nicht, weil wir halt einen Saal hatten mit 100 Leuten, da zahlt jeder 10 Euro Eintritt und am Schluss hast du 1.000 Euro. Und damit sollst du die Künstler zahlen, die Werbung zahlen, das Marketing zahlen, den Raummiete zahlen und alle anderen Sachen. Und so war das, hat sich das einfach durchgezogen, sehr lange Zeit. Dieses Gefühl davon, Dinge falsch zu machen, hat mich einfach nicht verlassen. Und dann wollte ich einfach ausbrechen aus diesem Konstrukt, aus diesem Gefängnis, was ich mir ein bisschen selber gebaut habe, mit auch logischerweise im Unternehmertum falsche Entscheidungen, die man auch trifft auf diesem Weg, quasi Menschen kennenlernt, die es nicht schaffen, weiter in deinem Leben zu bleiben, Menschen kennenlernt, die sich sehr wohlfühlen in deiner Nähe und Menschen kennenlernt, bei denen ich mich unglaublich wohlfühle. Also das ist ein bunter Pool, da passieren so viele Dinge und ich kann nur jedem sagen, Selbstständigkeit, daran wächst man so krass, ja, also an den Herausforderungen des Lebens in Form von Freelancertum, wo man dann plötzlich sich wirklich mit Steuern auseinandersetzt, weil man es einfach muss, ja? Weil man quasi wirklich sich mal mit Gesetzen auseinandersetzt, die man davor gar nicht gekannt hätte. Es gibt zum Beispiel die Luftsteuer. Wenn ein Schild in Österreich in die Straße hängt, dann zahlt man dafür Luftsteuer. Das sind Dinge, daran denkt kein normaler Mensch, der jetzt als Arbeitnehmer durch die Straßen läuft, würde sich über Luftsteuer Gedanken machen. Ich habe es getan, ja. Also das sind Punkte so, man erfährt unglaublich viel und erlebt auch viel, also auf einer psychologischen Ebene einfach, wo ich sage, manches, also und irgendwann war bei mir halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mir selber am wichtigsten sein. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, das hat nichts mit Oberflächlichkeit oder ich bin mehr als alle anderen, sondern es hat damit zu tun, dass ich die Konstante in meinem Leben bin. Ich bin der, der bleibt für mich. Und jeder Mensch, der mir begegnet auf meiner Reise, der quasi kann nur dann die Chance wahrnehmen, neben mir Bestand zu haben, wenn ich Bestand habe für mich. Weil wenn ich selber unbeständig bin, wenn ich selber mich verliere, wenn ich selber keine Kontrolle über mich habe, ja, dann werde ich gar nicht überhaupt den Platz haben, irgendeinen Menschen neben mir zu erlauben. Und dann war für mich klar, ich muss einfach mal weg, weit, weit, weit weg. Und hatte ein bisschen einen emotionalen Bezug. Ich wurde mehr oder weniger eigentlich schon eher mehr von meiner Großmutter erzogen in meinem Leben. Ja, also quasi die war auch meine Konstante eben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist. Und ich habe immer gesagt, ich versuche in ihrer Nähe zu bleiben, solange sie lebt. Und sie ist mit 74 dann gestorben, ganz schöner Tod, eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht dann. Und quasi sie hat mir auch damals einfach das ein bisschen mitgeben. Und das war für mich auch ein großer Schritt eigentlich an Weiterentwicklung. Ich kann traurig sein, eine Woche lang, einen Monat lang, aber es bringt mich nicht weiter. Und ich kann aber auch sagen, ich bin traurig, dass sie, also ich bin entweder traurig, dass sie gegangen ist oder ich bin dankbar, dass sie da war. Es sind zwei komplett unterschiedliche Emotionen, aber die ist gleiche Sache. Und dieses Wissen hat mich einfach dazu geführt, einfach zu sagen, hey, unabhängig davon, was andere Menschen oder andere Situationen die jetzt für Gefühl geben, wenn ich mir mein Leben anschaue, was ich gemacht habe, aus dem, dass mir niemand gesagt hat, Lukas, tolle Sache, ja, von Anfang an. Im Gegenteil, ich muss von jedem Menschen, wenn ich von meinen kranken Träumen erzähle, die absurd sind teilweise, dann sagt jeder, hey, das wird nichts, mach das nicht, ach, das ist viel zu teuer, oh mein Gott, das wird nie was. Aber ich habe halt versucht, ja, weil Leute suchen entweder, um ein Projekt umzusetzen, brauchst du entweder Geld oder du brauchst die richtigen Kontakte. Und die richtigen Kontakte gibt's. Da brauchst du kein Geld für. Nur du brauchst Zeit, um sie zu finden. Und die muss man sich nehmen, die Zeit. Und ich habe halt dran geglaubt, dass ich diese Leute finde. Und manchmal war jemand für ein Projekt da, manchmal war jemand für drei Projekte da, manchmal für immer. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass die Projekte zustande gekommen wären, wenn ich nicht die treibende Kraft für mich selber gewesen wäre. Das hätte auch niemanden interessiert, wenn die Projekte nicht zustande gekommen wären, weil keiner gewusst hätte, dass sie nicht zustande kommen. Also habe ich es für mich gemacht irgendwo, aber natürlich auch in meinem Wissen auch für andere, weil wir einfach ein großes Miteinander sind. Aber mein Weg war halt immer dieses, ich möchte anderen Leuten zeigen, dass es möglich ist, an die Träume zu glauben, indem man daran arbeitet. Und genau, und auf dieser Reise habe ich dann einfach gesagt, ich muss jetzt weg, nachdem meine Oma verstorben ist. Und das war für mich einfach ganz viele Gründe, die einfach alle gesagt haben, geh weg, schau es dir an, schau dir Asien an. Dann war ich in Indien, war unglaublich schockiert. Indien, sicher schönes Land, ja, aber Müll, unglaublich. Müll, überall, wo ich war, lag Müll. Ich war zugegeben in Mumbai und Delhi, ja, und dort ein bisschen in den Städten drumherum. Der Smog, die Sachen, was man da einfach mitkriegt von den Leuten, und es war nette Menschen, absolut. Aber plötzlich schätzt man das, wo man lebt. Und dazu muss man rausgehen, dazu muss man sich diese Orte anschauen. Weil es kann nicht sein, dass wir in unserem Europa drin sitzen, darüber reden, was in Asien alles schlecht läuft oder bah, dort ist das und dort ist das, wenn man selber noch nie dort war. Und dann war ich in Indien, dann war ich in Thailand, habe ich unglaublich viel Spaß in Thailand gehabt. Das war einfach ein toller Ort, da gehe ich immer wieder gern hin. Tolles Land, quasi Indonesien, Bali, ganz logisch, das Land der digitalen Nomaden, wo ich dann das Gefühl gehabt habe, ich bin im realen Instagram gefangen. Ja, also, ja, also das war eine verrückte Welt. Und am Schluss dann in Japan.
Wann bist du losgezogen tatsächlich? Wann war das, in welchem Jahr?
Also 2019 bis 2020 Corona, also quasi Oktober, November. Bis Februar, ja. Genau. Es war, ja, und ja, Also es war jeder Ort, wo ich war, war irgendwie eine neue Erkenntnis und war irgendwie ein neuer Gedanke und ein neuer Kreativitätsprozess. Und am Ende bin ich zurückgekommen und ich habe geweint, ich habe mich gefreut, ich habe alle Gefühle durchgestanden, die es da zu fühlen gab. Ich war so einsam in Bali. Ich hab 10 Tage in so einem richtig wunderschönen Hotel für kaum mal Geld quasi mir gegönnt da dort und habe dann aber nach dem 5. Tag dem geschrieben, weil das ein bisschen abgelegen war, dem Hoteldirektor, und habe gesagt, ich fühle mich so einsam, es tut mir leid, kann ich bitte irgendwas tun, dass ich früher auschecken darf, und ich muss einfach ans Meer. Und dann hat er gesagt, ja, war voll kulant, hat das voll verstanden. Ich habe dem einen ewig langen Brief geschrieben. Und dann bin ich ans Meer gefahren und bin da einfach draußen gesessen, quasi am Strand, und habe mir das angeschaut. Das klingt alles so mega romantisch jetzt, aber tatsächlich bin ich da gesessen, war komplett allein. Es ging mir nicht gut, ja. Aber man merkt in den Momenten, ich entscheide mich dafür gerade, dass es mir nicht gut geht. Und das gibt so viel Kraft, wenn man weiß, welche Emotionen man selber eigentlich steuern kann. Ja? Weil ich könnte natürlich, hätte ich einfach jetzt jemanden ansprechen können. In dem Moment wäre es schon eine zweite Person gewesen, dann wäre es eine soziale Interaktion und ich wäre glücklicher gewesen wahrscheinlich. Aber da braucht es Mut und da braucht es den Willen, das zu ändern. Weil sonst bleibst du in deiner Situation und du bleibst allein und machst halt dein Leben. Aber die Möglichkeiten sind so viel mehr. Und gerade das merke ich in dieser Corona-Krise, die Leute sind wütend, die sind traurig, die sind aggressiv, die sind verzweifelt, weil sie sich selber verlieren und weil sie sich wahrscheinlich davor auch nicht gefunden haben, sondern jetzt erstmal drauf kommen, dass sie eigentlich schwimmend sind. Das ist so
Ja,
tragisch so.
das ist ein sehr schönes Bild. Ich hänge gerade immer noch an dieser Szene, wo du so am Meer sitzt und im Prinzip so feststellst, irgendwie, okay, du bist jetzt irgendwie so mit dir und einerseits ist da so dieser innere Prozess, auf der anderen Seite so die Möglichkeit, ja irgendwo auch anzudocken und auf Menschen zuzugehen, wozu es Mut
Absolut,
braucht.
ja.
Was ist da in dir vorgegangen?
Ja, ganz viel. Also ganz viel. Ich meine, man denkt automatisch wieder, also ich glaube einfach, dass da vieles mit Wertschätzung zu tun hat. Und dieser Wert, den man in sich selber, Selbstwert, ist ein unglaublich wichtiger Begriff. Und in der Selbstständigkeit lernst du diesen Selbstwert auf eine ganz besondere Art und Weise kennen, eigentlich, weil ein Kunde zahlt mir kein Geld, ja, er tauscht nur Geld gegen Zeit, ja, weil er kann bestimmte Dinge nicht machen und deswegen möchte er von mir die Zeit haben, dass ich sie investiere, ja. Ich habe mein Leben lang mich mit Projekten auseinandergesetzt, unterschiedlichen Fähigkeiten erworben dadurch und ein gewisser Wissensschatz, aber jeder Mensch hat für sich einen Wissensschatz über einen Bereich, der ihm was bedeutet. Und quasi, wenn ich eben diese Wahrnehmung auch habe, dass diese materiellen Dinge eigentlich, die sind, wie gesagt, Vertrauenszuschüsse von Personen. Wenn mir jetzt quasi jemand vertraut in einer Form einer Dienstleistung, weil ich einfach Dienstleistungen mache, die ihm glücklich stimmt, dann zahlt er mir einen Betrag. Und ich habe früher immer gedacht, oh mein Gott, Geld, das sind große Beträge quasi, die man da, also 5.000 € war für mich viel Geld, ja, so. Das ist bis heute noch viel Geld, ja. Aber plötzlich quasi, wenn man denn dieses Materielle wegdenkt und man hört auf, sich auf diesen Materiellen zu fokussieren und seinen Wert anhand von materiellen Dingen zu bestimmen, ja, weil ich habe dann für mich gesagt, wow, okay, ich verdiene hier 500 €, ich bin gerade nur 500 € wert. Das war so mein Gefühl. Also bei jeder Buchung, bei jeder Rechnung, die ich geschrieben habe, war für mich klar, dass das irgendwo meinen Wert unterstreicht. Aber der menschliche Geist hinter all diesen Beträgen, das ist das, was wirklich wertvoll ist. Und den Betrag definierst du selber. Den Betrag definierst du 100% selber. Und das kann keiner von außen. Und wenn jemand kommt und er sagt, er kann sich's nicht leisten, dann kann er sich dich als Mensch nicht leisten. Punkt. Aber das bedeutet nicht, dass du es nicht wert bist. Das bedeutet, dass dieser Mensch halt gerade für sich selber in seiner Wertigkeit nicht in der Lage ist, dir diesen Betrag zuzuschreiben, weil entweder zu wenig Vertrauen da ist. Ja, das kann natürlich auch sein. Wir kennen uns nicht. Ich weiß nicht, wie gut du das wirklich umsetzt. Und natürlich, wenn es um Dienstleistungen geht, möchte er natürlich auch einen Wert am Schluss aus dem Ganzen schöpfen, eine gewisse Wertschöpfung. Und wenn das nicht also unverhältnismäßig ist, dann führt das natürlich auch nicht zu einem Vertrag. Aber der Punkt ist eben, warum erzähle ich jetzt über Geld, wenn ich dir eigentlich erzählen sollte, wie es bei mir ist am Strande? Das war das, was in mir vorging. Selbstwert. Ja, wo bin ich? Warum bin ich hier? Ja, ich habe quasi, als ich meine Oma verloren habe, und das hat heute so ein bisschen den emotionalen Bezug wieder, da war ich bei einem Festival. Da war ich bei einem unglaublich lässigen Festival quasi, beim Sigurd Festival in Ungarn, und habe da gefeiert, und es war der vorletzte Tag und wir haben quasi alle Spaß gehabt und so, und da kriege ich einen Anruf von meiner Mutter, die sagt, meine Mama wacht, also Mama wacht nicht mehr auf. Und für mich ging die Welt unter, aber alle um mich waren glücklich und haben es nicht verstanden, warum ich jetzt da traurig bin. Mhm. Und ich habe mir dann auch gedacht, mache ich das jetzt, gehe ich da jetzt raus und stecke andere Leute in ihrer Fröhlichkeit damit an, dass es mir schlecht geht. Und ich habe in den Himmel geschaut und da waren die Sterne oben und ich habe, es hat angefangen zu regnen. Und ich habe gesagt, jetzt weint der Himmel. Und ja, das ist einfach, das war für mich das Schönste. Ich habe angefangen zu lachen, als es quasi geregnet hat, weil für mich war klar, ja, sie steigt da auf oder sie ist nicht mehr da, aber sie ist halt genau jetzt präsent und sie will nicht, dass ich traurig bin. Und wir haben gefeiert, wir haben einen schönen Tag gehabt und eine gute Nacht gehabt und ich habe dann Leute kennengelernt und es war einfach eine tolle Zeit dann noch. Ja, klar ist es tragisch und es hat mich dann bis heute, ich könnte jetzt auch fast wieder weinen, aber die Sache ist, wenn das Traurigkeit ist, dann ist Dankbarkeit, Tränen der Dankbarkeit, nicht Tränen der Verzweiflung, ja, weil man muss die Menschen schätzen, wie sie sind. Sie begleiten dich nicht auf ewig. Ja, aber der Einzige, der dich auf ewig begleitet, bist du selber. Das bist 100% du selber. Und da musst du in der Lage sein, rauszufinden, wer da mit dir spricht, wenn du an deine Zweifel denkst. Ob es du selber bist oder ob es dein Vater war, ob es irgendwer anderer war aus deiner Welt, der mit dir der in dir irgendwas Negatives hinterlassen hat, wo du immer noch versuchst, das Gespräch mit dieser Person zu führen, obwohl sie nicht mehr präsent ist. Die meisten Gespräche, die wir führen müssen, müssen wir mit uns selber führen. Und ja, ich bin dann ganz gestärkt aus diesem Erlebnis in Asien wieder zurückgekommen und habe für mich einfach dann gemerkt, diese Entscheidungen, die ich da gefällt habe auf dieser Reise zu mir, ja, bringen mich aus dieser klassischen Veranstalterrolle hinaus in eine neue Challenge. Das habe ich gewusst. Ich habe nur nicht gewusst, was ich als nächstes mache. Aber ich habe gewusst, ich kann es nicht mehr für ewig machen.
Das ist dir da, wir sind immer noch bei der Szene am Strand. Das heißt, das ist dir dort bewusst geworden.
Genau, ja. Also in dieser Phase, wo ich allein in Bali war. Und, und ich schwör's dir, es war dieser eine Satz, wo ich einfach gewusst habe, okay, oder diese eine Situation eben, wo ich all diese Sachen gewusst habe und mir das so präsent vorkam, das war dieser Moment, wo ich plötzlich dann von dem Punkt an Leute kennengelernt habe in Bali. Einfach so random, die positiv waren, die mich nicht abzockt haben. Ja, wie viele Leute in Bali mich versucht haben abzuzocken. Ja. Aber es waren halt plötzlich Kontakte da, Freunde da, Menschen da. Und ja, ich war auf jeden Fall in einer wirklich glücklichen Situation danach. Und das ging auch so weiter, bis ich dann in Tokio war und bis ich dann nachher wieder nach Hause gekommen bin. Also Japan war auch noch ganz toll.
Was denkst du, hat sich da verändert bei dieser Szene in Bali, wo du auf einmal dann lauter positive Menschen angezogen hast?
Also ich bin halt echt stark davon überzeugt, dass du dass du nicht Menschen anziehst wie ein Magnet, ja, sondern quasi du dir fallen sie erst dann auf, wenn du selber auf dem gleichen Level bist. Ja, das heißt, wenn ich jetzt quasi glücklich bin und durch die Straßen laufe, ja, dann fallen mir die Leute auf, die glücklich sind. wenn ich rausgehe und ich habe das Gefühl, meine Ohren sind riesig, ja, zum Beispiel. Ja, hatte ich zum Beispiel als Kind, hatte ich immer Angst, dass Leute meine Ohren riesig finden. Aber da bin ich rausgelaufen und wenn jemand gelacht hat, hatte ich das Gefühl, er lacht über mich. Ja, logisch. Weil ich den Fokus auf mir selber hatte und unglücklich mit mir selber war. Keiner hat wahrscheinlich über mich gelacht. Ja? Und wenn, dann nur aus dem Resultat dessen, weil ich mich geschämt habe. Ja? Aber das ist so schön, wenn du in dem Moment einfach merkst, so, es ist nur Wahrnehmung. Es ist einfach nur Wahrnehmung. Und natürlich, wenn du nicht, also ich habe das jetzt heute quasi, Stand heute, ja, was das Resultat ist von diesem ganzen, von dieser ganzen Entwicklung, die ich machen durfte. Ich habe Projekte, ich rede nicht, also wir reden nicht mehr über Geld zum Beispiel. Ja, quasi, ich kriege eine Anfrage von irgendjemandem, der möchte einen Pressetext haben zum Beispiel. Ja, ich bin jetzt mittlerweile Texter, ja, also wirklich hauptberuflich, dass ich Texte schreibe in unterschiedlichsten Varianten und Variationen. Und da kommt jemand, der sagt, oder fangen wir anders an, sagen wir, er möchte einen Blogtext haben, weil er möchte eben seine Webseite besser verpacken und so. Und er, ja, jetzt könnte ich ihm zum Beispiel einfach einen Blogtext schreiben und sagen, cool, danke, das ist die Rechnung, hier, Punkt, fertig. Aber ich interessiere mich für die Leute. Ich möchte wissen, wer ist dieser Kunde oder dieser Mensch eigentlich? Kunden gibt es so bei mir nicht wirklich. Ich würde auch jetzt so, jetzt habe ich zwar gesagt Kunde, aber ich würde so nicht wirklich von Kunden sprechen. Ich möchte wissen, wer ist der Mensch, der jetzt gerade eine Firma aufbaut und der in dieser Firma mich braucht. Das ist ja voll schön. Ja? Wenn du überlegst, alles, was wir in der Welt sehen, hat mit einer Idee von einem einzelnen Menschen angefangen. Ganz egal, ob Frau, ob Mann, ob irgendwas dazwischen, es geht gar nicht um das. Die Sache ist, es ging um Träume und die Leute haben Träume gehabt, und haben quasi in diese Träume geglaubt, haben daran gearbeitet, haben das umgesetzt, haben, da war sicher, wenn du überlegst jetzt, wir, also das, dieser Podcast findet gerade mit einem Zoom-Call statt. Das heißt, du bist irgendwo in Asien, oder na, du bist in Madeira, bist du, genau. Und ich bin in quasi in Vorarlberg. Wir sind hunderte Kilometer weit entfernt und schauen uns gerade gegenseitig an auf dieser Kamera, da in diesem Webcam-Video-Format auf dem Zoom-Call. Überleg mal bitte, der erste Mensch, der gesagt hat, ich werde so ein Tool entwickeln, wo das möglich wird, da hat sicher keiner zu dem gesagt, ja toll, cool, das wird voll der Hype. Sondern komplett Gegenteil. Die Leute haben gesagt, das ist nicht machbar, das ist unrealistisch. Wie soll sowas gehen, übers Internet, hä, über irgendwie die Luft Videos zu übertragen? Und heute ist es so selbstverständlich, ja. Dabei, also heute gibt es so viele Leute, die sagen, meine Träume gehen nicht in Erfüllung, mein Leben hat keinen Sinn, Ziele können nicht erreicht werden. Ich sitze gerade zwischen 100.000 wahrscheinlich, sag mal 100 jetzt mal unterschiedlich erreichten Träumen, ja. Jeder Kugelschreiber steckt der Firma dahinter. Jede PET-Flasche steckt der Firma dahinter. Jede Visitenkarte steckt sowieso eine Firma meistens sogar drauf. Ja, also, wenn du das weißt und du interessierst dich nicht fürs Honorar, sondern du schaust einfach, was das für Menschen sind, dann kannst du diesen Leuten viel mehr helfen. Und wenn wir zurückkommen auf diese SEO-Sache, man fragt mich anwegs am SEO-Text, ich möchte einen Zoom-Call machen, ich frage ihn, was ist überhaupt seine Firma, ich frage ihn, warum er das Gefühl hat, jetzt einen SEO-Text zu brauchen, was ist die Herausforderung momentan, und ich merke, es geht gar nicht um SEO-Text. Der könnte diese Ads, also er könnte das Geld nehmen und besser Facebook-Ads schalten, ja, für sein Produkt, geht es ihm viel besser, als mit mir einen SEO-Text zu buchen, und ich empfehle ihm, diese Facebook-Ads zu machen, die ich selber nicht mache, weil ich mich nicht auskenne in dem Bereich, in der Form, wie sich andere auskennen. Aber ich kenne die Leute, die sich auskennen. Er freut sich, ich verliere zwar den Auftrag, aber er freut sich, weil er sagt, war der Lukas, der war einfach ein ehrlicher Kerl. Ja, der hat mir einfach gesagt, brauche ich nicht und ich kümmere mich jetzt um das. Und dann wird er wiederkommen. Und wenn nicht er kommt, dann wird das jemand anderem genauso erzählen. Und die Person kommt dann wieder. Ja, und das ist dieses Karma, von dem die Leute immer sprechen. Aber eigentlich sind es nur Wahrnehmungssachen. Wir müssen uns darum kümmern, die Leute in unserem Umfeld wahrzunehmen. Wenn jemand eine Anfrage hat, dann fragt er meistens nicht genau das an, sondern er hat ein ganz anderes Problem. Das ist einfach, du bist nur ein Teil der Lösung, die er sich einredet. Mhm. Und wenn wir das Problem verstehen, dann können wir ihm vielleicht helfen, wirklich zur Lösung zu kommen. Weil sonst füttern wir nur einen Teil der Lösung und sind aber nicht die Lösung. Und ich wäre gern halt die ganze Lösung. Und darin sehe ich mich halt heute. Und das war alles so eine spannende Reise. Und ich zitter gerade ein bisschen. Du merkst es wahrscheinlich nicht, aber ich sitze wirklich hier und zitter, weil es mich so berührt. Ja. Und das zeigt mir einfach, dass es gerade alles einfach 200.000% ehrlich ist. Und das ist einfach schön.
Ja. Danke für deine Offenheit. Also ich finde es wahnsinnig schön, dir zuzuhören, weil es wahnsinnig tief auch geht und wahnsinnig viele Verknüpfungen da sind. Da bin ich unglaublich dankbar dafür. Ich bin gerade noch so gedanklich, bin ich gerade noch so auf der Reise und dann hast du erzählt, dann ging es noch weiter nach Japan. Insgesamt war das so ein Zeitraum von, ich habe es jetzt irgendwie im Kopf, 4 bis 6 Monaten.
Na, also es war ja 4 Monate, genau.
Ja. Vier Monate.
Ja, mhm. Richtig, ja. Also das Ziel war für mich immer länger quasi an Orten zu sein, weil ich bin kein Fan von diesen eine Woche Pauschalreise. Ich will die Kultur kennenlernen, ich will die Leute kennenlernen, ich möchte rausfinden, wie ich mich dort kennenlerne. Ja. Japan war 2 Wochen. Also da war ich auch nur in Tokio, muss ich auch dazu sagen, und in Fukushima. Und ja, war einfach toll. Also muss ich echt sagen, Japan ist voll die kranke Welt. unglaublich, ja. Aber hat Spaß gemacht. Teuer war es. Tokio ist teuer. Ja.
Hast du die Reise dann, hast du vorher gewusst, irgendwie so in den 4 Monaten, das ist so mein Zeitraum und da möchte ich diese und jene Stationen machen? Oder wie hat sich das dann so gestaltet?
Ich habe das wirklich so geplant, ja. Richtig, ja. Mhm. Ich habe auch nicht, ich bewundere Leute, die jetzt einfach wirklich einen Koffer packen können, einen kleinen, und dort halt mit allem Möglichen da durch die Welt reisen, ja, und sagen, heute bin ich hier, morgen bin ich da und übermorgen, I don't know, ja. Faszinierend, ja, unglaublich faszinierend, aber ich selber, ich habe ja auch keinen Job gehabt, wo ich so flexibel sein kann. Klar, Veranstalter, ja, aber digital und man muss dann schon ein bisschen präsent sein. Als Texter hat man es natürlich freier, ja, jetzt, heute hätte ich die Möglichkeit dazu. Heute habe ich das Gefühl, ich will aber jetzt gerade gar nicht reisen. Ja, weil es mir geht's gut. Ich habe das Gefühl, die Leute reisen, weil sie irgendwas suchen in anderen Ländern, was sie halt daheim nicht haben. Und das stimmt. Ich bin auch reisen gegangen, weil ich was gesucht habe. Ja, aber jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie was gefunden, was mir passt, weiß ich, ich hätte jederzeit die Möglichkeit zu gehen. Ich brauche keine 5.000 Euro, um zu reisen. Ich brauche keine 10.000 Euro, um zu reisen. Es reichen 50 Euro und ich kann mit meinem Köfferchen aus der Tür und einfach mal schauen, was passiert. Ja? In jedem Menschen steckt ein Herz und in jedem Herzen steckt ein Kind und in jedem Kind steckt ein Traum. Und genau so ist diese... Also wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man mit Leuten ins Gespräch kommen, weil die sind alle nur die Reflexion ihrer Vergangenheit. So, und das ist unglaublich schön. Also das ist wirklich, wenn dann, selbst wenn jemand negativ sich äußert mir gegenüber, ja, dann hat das zu 95% nichts mit mir zu tun, sondern einfach nur, ich habe was ausgelöst bei dieser Person durch irgendwas, was der in seinem Leben erlebt hat, was vielleicht nicht gepasst hat. Jetzt fühlt er sich getriggert oder sie sich getriggert und ich habe das ausgelöst und es hat aber 5%, ich bin der Trigger, ich bin nicht das Böse, ja, aber das zu verstehen, das ist, dauert so lange und du kannst einem Menschen 300 Mal sagen, du bist nicht schuld, ja, wenn der sich schuldig fühlt, ewig lang, bis zu dem Zeitpunkt, wo er selber erkennt, dass er nicht schuldig, ja, dauert es einfach, aber man muss es erfahren, man muss es selber erleben, weil quasi, ich finde es schön, solche Formate, wie du mit dem Podcast jetzt einfach machst, weil es Mut macht und weil es irgendwo Möglichkeiten da sind, dass Leute daraus lernen können oder sich drin wiederfinden. Aber die Reise muss jeder selber gehen und es muss keine Reise nach Asien sein oder nach Amerika, sondern es ist vor allem eine Reise nach innen. Mhm.
War dir das auch bewusst, als du auf die Reise gegangen bist im Außen?
Ich habe gewusst, dass es eine Reise ist zu mir, ja. Ja. Und ich bin auch bis heute davon überzeugt, dass ich wieder reisen werde. Ja, also ich, also auch Asien finde ich ganz spannend. Und Amerika sicher auch, aber da ist die Einreisebedingung ein bisschen schwieriger. Momentan sowieso unter Corona. Und für mich war es natürlich auch eine finanzielle Frage, das quasi Reisen, wo gehe ich jetzt hin? Aber ich war davor schon mal in Asien mit einem guten Freund von mir. Und ja, das hat mich dort schon einfach fasziniert und deswegen hat es mich wieder dahin gezogen. Und es war für mich klar, dass ich dann nochmal meine eigenen Erfahrungen machen werde, komplett allein. Und ja, es war sicher keine Fehlentscheidung.
Wie war das dann, als du zurückgekommen bist und auf einmal war dann Lockdown und du warst so mit deinem alten Leben konfrontiert? Wie ging es dir da und wie bist du damit umgegangen?
Ja, man ist plötzlich, also erstmal, es gibt eben das glücklichste Bild von mir, also ein Bild, auf dem strahle ich so viel Lebensfreude aus. Das ist das Bild, wo ich im Taxi sitze in Indien, direkt nachdem ich aus dem Flughafen kommen bin, habe ich ein Selfie gemacht für meine Mom und ja, das war so das Schöne, also und wenn du das Gegenteil von diesem Bild wahrnehmen würdest, dann ist das genau mein Gesicht, als ich wieder in Vorarlberg war, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja, ich habe bis Oktober noch in Salzburg gelebt, das war meine Wahlheimat, habe da auch schöne Zeit gehabt, habe da 5 Jahre lang ja, gelebt und war grundsätzlich die ganze, also ich bin jetzt 27, aber dort war ich einfach wirklich lange und bin dann aber nach Vorarlberg gezogen eben, weil ich eh schon gewusst habe, ich möchte da Veränderungen wieder haben, ja, und bin eigentlich zurückgezogen und habe dann im Haus meiner Mutter wieder gewohnt, ja, und ich komme aus einer Arbeitnehmerfamilie, also da ist keiner wirklich ja, sich bewusst darüber, was Arbeitgeber, also bewusst schon, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich eigentlich wünschen würde, dass der Sohn so einen riskanten Weg geht. Weil man halt, wenn ich jetzt sage, die Raummiete kostet mich 6.000 Euro, dann ist, ja, das ist ein halbes Jahr Arbeiten gefühlt, ja, im Kopf, ja. Und das sind so Sachen, dann bist du wieder in dieser Realität, oder? Und dann merkst du halt auch die Zweifel, die wir uns in Zentraleuropa machen, die sind zu so vielen Gründen gar nicht berechtigt. Ja, das sind nur so Kopfzweifel, wo ich sage, wenn du in Asien wärst und da siehst einfach, wie die Leute in Indien einfach leben, ja, also ich bin 2 Stunden fahre ich mit dem Taxi in Indien von eine Strecke von, glaube ich, 30 Kilometer. Warum? Naja, weil hier so viele Autos sind. Ja, und weil keiner irgendwo hinkommt. So, das heißt, die Leute wachen auf um 5, wenn sie irgendwie wirklich Businessmänner sind und gehen dann mit dem Taxi halt dann 2 Stunden lang in eine Strecke, damit sie halt irgendwann ankommen, wenn es so sein muss. Und sonst, also das ist wirklich eine verrückte Welt. Die Kühe und das ganze Zeug. Und ja, und dann bist du bei uns und die Probleme sind Kopfsachen. Das sind keine physischen. Es ist nicht so, dass du nicht weißt, wie du nächsten Monat, wo du nächsten Monat lebst. Ja, das ist quasi, die meisten Leute haben eine Mietwohnung, die haben fixe, die wissen einfach, ich habe mein fixes Einkommen, das sind halt 2.000 Euro, 1.500 Euro, 2.500 Euro, je nachdem. Und mit dem haben sie ihr Leben optimiert und strukturiert. Die Träume finden aber neben dem Geld statt, sind alle irgendwo hinter, dazwischen oder wo auch immer. Aber, und dann hast du halt in dieser Tristesse der gegenwärtigen Existenz, in der Form, dass einfach immer wieder alles gleich ist und da jeden Abend kommst du heim und sagst, aber heute plane ich mein Abenteuer. Ja. Und dann wieder nächsten Morgen gleiche Routine und am Abend wieder, heute plane ich mein Abenteuer. Und weil es wieder genau das Gleiche ist, bist du wieder traurig darüber, dass du es gestern nicht gemacht hast. Anstatt, dass du es jetzt wirklich nicht planst für morgen, weil das wird eh nichts, sondern dich jetzt hinsetzt und sagst, ich mache jetzt was an meinem Leben. Auch wenn es ist, dass ich mich für Teilzeit entscheide, statt 100%, 80% Arbeit in einem Job, der mir keinen Spaß macht und die 20% dann nutze, um meinen Traum aufzubauen. aber das ist zu viel Risiko für den Österreicher oder für den Deutschen, ja, weil, oh mein Gott, ja, was, wenn das nicht funktioniert? Naja, dann gehst halt nicht 12-mal im Monat ins Restaurant essen, ja, oder quasi gehst halt nicht 15-mal ins Kino im Jahr, sondern dann schaust halt einfach mal nur einmal im Jahr ins Kino und schaust deine Filme mit einem Netflix-Abo, wann auch immer du willst, aber halt vielleicht ein bisschen strukturierter. Der Weg ist das Ziel, ja, das ist wirklich so. Und all die blöden Sprüche, wo ich früher gesagt habe, ach die Älteren, ach die mit ihren Sätzen da, mit ihren Weisheiten da, was, die kann man ja nicht glauben. Heute bin ich der gleiche Vollidiot und versuche irgendwelchen 15-Jährigen krasse Sätze einzutrichtern, wenn ich ihnen begegne und denke mir halt jedes Mal, Alter, ich bin alt. Bin ich alt gerade? Aber ich bin nicht alt. Ich bin einfach nur ein Kerl, der versucht, ja, meine Welt ein bisschen schöner zu machen. Und dazu muss ich einfach sprechen und mich ausdrücken.
Das kannst du sehr gut, Lukas, und du nimmst mich damit total mit. Und ich glaube auch die Zuhörer, die sich dann diese Folge anschauen. Also es ist richtig, richtig, richtig schön, geht richtig tief. Mich interessiert nochmal an der Stelle, ich möchte nochmal kurz reingehen, als du dann zurückgekommen bist und irgendwie gemerkt hast, jetzt ist irgendwie alles anders in deiner alten, mit deiner alten Profession und dem, was du bisher getan hast, geht es nicht weiter. Und die Reise war auch gerade abgeschlossen. Wie bist du damit umgegangen und ja, was hat sich dann entwickelt bei dir?
Also ich habe im Februar tatsächlich noch Veranstaltungen dann gehabt, ja, die habe ich dann auch schon vorgeplant in Japan. Kleine Sachen, ja, beziehungsweise eigentlich groß gedacht, aber dann klein geworden. Und es war noch so ein richtig tragischer Abschied. Ich muss auch dazu sagen, mein erstes Event habe ich gehabt am 17. September 2015. Ich habe am 18. September habe ich Geburtstag. Ich habe das extra so gesetzt, weil für mich in meinem seltsamen künstlerisch-kreativen Kopf diese unternehmerische Vision mit meiner Geburt irgendwo zusammenhängt, mit so einer neuen, meine Welt und mein neues Ich. Und dann war aber die Tragik dessen beim ersten Event, dass ich diese Schattenwand, wir haben das baut und so, also da habe ich einen Freund noch gehabt, der mir da geholfen hat. Aber ich habe quasi, ja, ganz viele Leute gehabt, die dann gesagt haben, ja cool, wir unterstützen dich und so. Und von der Unterstützung war dann vor Ort ganz wenig da. Und dann war 18. September, dieses Event war vorbei, es war ein tolles Event, war ausverkauft, pumpvoll, 250 Leute. Aber am nächsten Tag war ich komplett allein. Und dann stand ich in diesem Raum, überall Popcorn am Boden und Sachen am Boden und Müll und Zeug. Und die Bühne nicht richtig abbaut, weil natürlich keiner mir geholfen hat. Und ich bin da gesessen und ich habe geweint. Mir ging es richtig schlecht. An meinem eigenen Geburtstag sitze ich auf dieser Bühne, 10 Stunden davor noch Party gemacht und gefeiert mit Leuten und mir gedacht, boah, cool, alles ist toll. Und sitze da und weine und habe dann wirklich für mich merkt, so was, also da war die Frage, ging einfach Frage auf in meinem Leben, so, warum mache ich das jetzt wirklich? Warum mache ich das? Und mir war klar, irgendwas wird da mit mir passieren, irgendwas verändert sich, indem ich das mache. Ich lasse es einfach mal zu, ich mache es jetzt weiter, ich schaue einfach mal, was da dieses Leben mit mir spielt. Und habe dann weitere Events geplant und habe immer mehr und mehr gelernt, dass ich es ja wahrscheinlich für das Kind in mir mache. Ich habe versucht, Künstler, die authentisch sind, auf der Bühne zu haben, also die wirklich nicht direkt sagen, ich mache es fürs Geld, sondern bei denen ich das Gefühl gehabt habe, die nehmen zwar Geld, die Leute, aber die sind mit einer Leidenschaft für die Bühne auf der Bühne. Das war mir so ein Anliegen. Ich habe gemerkt, ich möchte quasi der Unterschied sein zu klassischen Veranstaltungen. Ich möchte menschlichen Zugang haben einfach. Das war bei mir Sache. Ich habe für mich gemerkt, dass ich das Geld eben irgendwas ist, was aber gar nichts damit zu tun hat. Also das ist wirklich nur ein Zahlungsmittel, ein Tauschding. Das war mir dort auch erstmalig bewusst. Aber eben, da habe ich dann auch gewusst, warum andere Leute halt sagen, alle, also sie sind so geldorientiert, weil natürlich das ist das Einzige, was wirklich ihnen bleibt, wenn man sich nicht um menschliche Werte kümmert, dann ist das Einzige, was dir bleibt am Ende deiner Veranstaltung, ist dein Geld. Dann schaust du auf dein Bankkonto und sagst, boah, cool, 500 Euro, 1000 Euro, 15.000 Euro, komplett egal. Aber ja, ich habe dann halt lange und sehr lange einen komplett ideellen Fokus gehabt und das einfach durchgezogen, bis jetzt nach Japan, ja, und habe auch da geglaubt noch, ich bin der krasse Veranstalter, ich kriege jetzt fix hin, einen Change zu machen und mache jetzt eine große Party. Und da kam, was kamen? 20 Leute. Das war mega mies. Mega mies. Und ich, also der Tag wäre super, es war gerade kurz vor einem Feiertag und so, eigentlich wäre alles drauf ausgelegt gewesen, dass das Ganze aufgeht. Aber ich habe die Party, das war schrecklich. Ich habe schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich schlecht gefühlt. Es war wirklich traurig. Und da habe ich gewusst, ich kann, also so Events machen, kann ich nicht mehr. Weil da habe ich, das war Event, das habe ich dann wirklich nur noch gemacht fürs Geld. Und dann habe ich gewusst, das ist nicht der Weg. Und da muss sich was ändern. Und dann kam Corona und hat gesagt, ja, stimmt. Lukas, es muss sich was ändern. Und jetzt gebe ich dir die Zeit dafür, dass du dich darum kümmern kannst, was zu ändern. Und während alle anderen um mich traurig waren, weil sie irgendwie plötzlich was verloren haben, habe ich gemerkt, ich habe was gewonnen. Ich habe eine Chance gewonnen. Eine Zeit. Keiner wird sagen, ma, du bist faul zu Hause gesessen, hast nichts gemacht. Ja, niemand wird es sagen in der Corona-Zeit, weil alle wissen, du bist im Lockdown, du bist im Homeoffice, jeder sitzt zu Hause. Du bist nicht faul, weil du zu Hause bist. Wir haben die besten Entschuldigungen. Leute, die jetzt, die seit Jahren davon reden, ins Fitnesscenter zu gehen, können heute sagen, ich komme nicht rein. Es klappt nicht. So, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt. Ich wollte mich anmelden, aber sie haben zu. Also die beste Entschuldigung bietet uns gerade Corona und wir können jetzt einfach sagen, gut, dann nutzen wir doch diese Momente und machen was Geiles draus. Und plötzlich, also es gibt halt Leute, die waren es gewohnt, krass, also Hochzeitsveranstalter, oder? Ich habe ganz eine nette Dame kennengelernt, die Gabi Michel-Luzzi, Vorarlbergerin, unglaublich lässige Frau, Powerfrau, macht tolle Hochzeiten. Und sie war es gewohnt, Hochzeiten zu veranstalten. Ich glaube, über 200, 300 im Jahr oder sowas, ja. Also ganz erfolgreich, ganz groß. Und plötzlich kommt das böse Gesetz und nimmt dir alle deine Möglichkeiten weg, oder? Und da wird man erstmal kurzzeitig wütend, ja. Weil man nicht mal selber dafür verantwortlich ist, dass diese Veränderung stattgefunden hat. Man wird traurig, weil man das Gefühl hat, man kann nicht mehr weitermachen. Und man sucht nach Antworten. Eh, logisch. Und ich habe sie zufällig dann kennengelernt. Und naja, ich habe keine Ahnung von Hochzeiten. Ja? Also ich habe weder geheiratet noch um mich herum haben sich alle scheiden lassen. Ich könnte Scheidung könnte ich veranstalten, aber Hochzeit sicher nicht. Also das war so, das was ich halt eher kenne, ja, tragischerweise. Aber ich habe dann gesagt, ja cool, warum, also Autokinos sind ja möglich, warum machen wir keine Hochzeit bei einem Autokino? Und dann hat sie gesagt, ja voll, stimmt eigentlich. Ja, dann lass uns doch Autokino-Hochzeit machen. Ja cool, passt. Und ich habe Leute kennt, die da mitmachen können. Sie hat Leute kennt, die da mitmachen können. Wir haben Oldtimers organisiert, einen Oldtimer-Club angerufen, komm doch vorbei. Die haben gesagt, ja cool, ja, Hochzeit da, ja. Es war eine Scheinhochzeit. Also da hat sich zwar schon Pärchen, hat sich schon geheiratet, ja, aber wir haben das, es war mehr oder weniger eine Inszenierung, um auf diese politische Situation aufmerksam zu machen. Das hat funktioniert. Mhm. Wir haben die regionalen Medien damit erreicht. Es war eine Hochzeit grundsätzlich, aber es war jetzt auch nicht die Hochzeit. Also sie heiraten ein Jahr später, haben sie geplant, fix zu heiraten. Ja, das war jetzt im Grunde so eine Semi-Probe-Hochzeit. Also wir hätten aber danach, als sie tatsächlich Anfragen kriegt, ob sie Autokino-Hochzeiten organisiert. Ja. Also man muss in dem Korsett der Hürden, muss man sich selber die Möglichkeit finden, wo gibt es noch den Freiraum, um was zu machen. Ja? Und ich finde es so witzig bei Gary Vee, kennst du vielleicht auch, Gary Vaynerchuk, ganz ein erfolgreicher, inspirierender, was macht er alles? Motivationstraining im Grunde durch das, wie er redet. Das ist ein unglaublich erfolgreicher Unternehmer. Der wurde mal gefragt eben von einem jungen Kerl bei einem Symposium. Er hat eben gemeint, ja, ich würde gerne meine Cannabis-Plantage da machen und so, aber in meinem Bundesstaat ist das nicht erlaubt, Cannabis ist verboten, so. Was mache ich jetzt? Wie starte ich das Unternehmen? Und Gary Vee hat gesagt, geh doch in ein anderes Bundesstaat, oder? Du möchtest ja Cannabis farmen? Ja, dann mach das dort, wo es legal ist, oder? Das ist die einzige Art, wie du, und genau das ist eben genau das, was ich in der Corona-Zeit auch denke. Es geht nicht darum, das Land zu verlassen. Du musst jetzt nicht unbedingt das Land verlassen, weil es ist momentan Corona, geht es fast allen Ländern so. Ja? Manche gehen nach Dubai, das scheint der einzige Ort zu sein, wo sie irgendwie noch ein bisschen... Aber die Wahrheit ist, wir leben eigentlich alle auf einer Insel und die nennt sich Internet. Und da quasi gibt es keine Hürden momentan. Ja? Außer, dass dein Tweet vielleicht auf Twitter als falsch eingestuft wird, weil du irgendwelche Fakten verschwimmen lässt, ja. Aber es gibt sonst keine Hürden. Es gibt Möglichkeiten und es gibt unglaublich viele Serviceanbieter, die dich darin unterstützen, für natürlich Provision an Kunden zu kommen. In welchem Land hat es das gegeben, bitte? So, also in, zu welcher Zeit? Zu welcher Zeit gab es 1800 irgendwas wie Fiverr und so, wo Leute gesagt haben, hey, cool, komm zu mir, ich vermittle dich da und dahin und so. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt wie im heutigen Zeitalter und wir haben noch nie so viele Leute gehabt, die gesagt haben, dass sie keine Möglichkeit haben wie im heutigen Zeitalter. Also, das hat auch damit zu tun, dass diese ganze mediale Verwandlung von, ich bin 90er-Kind, ich habe es noch mitkriegt, vom Röhrenfernseher bis zum hier ultra small, thin, was auch immer, mega kleiner Bildschirm. All diese Sachen, die Leute, die jetzt nach mir kommen, ja, die starten relativ unreflektiert rein, weil sie diesen Sprung gar nicht mitkriegt haben. Für die ist es Standard, nicht mit einer Diskette zu arbeiten oder so, sondern ganz klar schon mit einem 4-Terabyte-Rechner und quasi auf Instagram erstmal komplett viele Promis wahrzunehmen, die eigentlich teilweise gar keine Promis sind, sondern einfach nur Leute mit 10.000 Followern. Also das ist alles quasi diese neue Welt, in der wir leben, wo einfach sehr viel Meinungen gemacht werden von Leuten, die eigentlich gar keine Meinungsmacher sein dürften, weil sie gar keine fundierte Ausbildung in diesen Bereichen hätten, ja. Alles legitim, weil Meinungen sollen frei sein, ja. Aber was ein bisschen verloren geht, ist eben dieses Reflektieren, dieses sich hinterfragen, dieses, was steckt dahinter, wenn der Typ Millionen von Euro ausgibt, ja, dann kannst du sicher sein, und der ist irgendwie 19, dann kannst du sicher sein, dass seine Eltern das Geld schon verdient haben, ja. Mhm. Also, da muss wirklich ganz viele Zufälle zusammenpassen, dass der aus dem Nichts eine Firma hochzieht und so jung ist zum Beispiel, ja. Aber natürlich, wenn ich schaue mir das selber an und denke mir, oh mein Gott, da ist jemand erfolgreicher als ich. Und im nächsten Moment bin ich traurig und dann bin ich aber wieder so, dass ich sage, Lukas, ich bin jetzt traurig über mich selber, weil warum lasse ich das zu? Das stimmt ja gar nicht. Das ist ein komplett anderes Setup, komplett anderer Mensch, ganz anderes Umfeld, ganz andere Realität. Hat nichts mit mir zu tun. Ich hole ihn mir in die Realität. Warum? Naja, weil ich mich motivieren will, zu sehen, dass es klappt. Vielleicht gar nicht für mich. Vielleicht klappt es für meine Kinder irgendwann oder für meine Enkelkinder. Aber ich möchte sehen, dass es Menschen gibt, die es schaffen. Und vielleicht hat es gar nicht er geschafft, sondern sein Vater oder wer auch immer. Aber die Sache ist, viele Leute machen sich fertig, wenn sie sowas sehen und sagen, oh mein Gott, ich bin unerfolgreich, ich muss das auch machen. Oh mein Gott, ja, passt alles. Was kostet dieses E-Book? 4.000 Euro, ja gut, dann mache ich den Kurs. Ja, so. Und dann machen sie den Kurs, kaufen sie sich den Kurs und dann machen sie wieder nichts. Ja, dann bleiben sie nicht dabei. Oder der Kurs war nichts, ja, weil es einfach kein gutes Wissen ist, was der weitergeben kann. Also, die Möglichkeiten sind da. Wir müssen uns einfach überlegen, wie können wir für uns selber einen Mehrwert rausziehen und wie können wir vergleichen, und zwar unabhängig unserer emotionalen Haltung. weil Emotionen uns immer davon ablenken, zu handeln. Also emotionale Handlung führt immer zu schlechten Situationen in meinem Leben. Also wenn ich aus einer Emotion raus handle, ganz schlecht. Ja. Aber klar, alles hat momentan mit Emotionen zu tun. Es gibt.
Wie hast du die Situation für dich genutzt, an dem Punkt, wo es dann darum ging, dass dein altes Leben so nicht mehr funktioniert hat, dein Veranstalterleben, und du jetzt gesehen hast, okay, da gibt es jetzt die Corona, die Änderungen, zu denen dich Corona im Prinzip zwingt, und was, bist du da direkt ins Tun gekommen, oder gab es auch so eine Phase von irgendwie Verzweiflung und jetzt klappt irgendwie alles nicht mehr, Trauer, Wut, vielleicht auch?
Die Verzweiflungsphase habe ich ja gehabt im Ende des Jahres 2019, so ein bisschen mit Veranstaltungen, wo ich einfach wirklich immer wieder gesagt habe, so, für wen mache ich das? So, die Wertschätzung habe ich vermisst, ja, weil wenn du einem Künstler weil bei Poetry Slams hast du ziemlich kurze Auftrittszeit, ja, 6 Minuten auf der Bühne, ja, manchmal schaffen sie es nicht ins Finale, dann waren sie 6 Minuten auf der Bühne, aber du zahlst halt trotzdem quasi Honorar und Fahrtkosten und Unterkunft, ja. Und wenn da die Summe dieser Person, die 6 Minuten auf der Bühne schon eingeladen wird, wenn die mehr verdient als du quasi für den ganzen Abend, ja, und du aber dann am Schluss trotzdem das Gefühl hast, dich rechtfertigen zu müssen, weil du natürlich, ich bin so ein kranker Typ, ich buche mir halt einen Saal für 1000 Leute, ja, also zum Beispiel. Und dann kommen halt wirklich 800, ja, aber ich hätte halt erst verdient bei 850, weil ich halt mein komplettes Marketing, das ganze Geld ins Marketing reinpacke und sage, hey, ich möchte, dass das mega wird, und was kostet die Akrobatik, Tanzgruppe oder was auch immer, ja, kein Problem, dafür jetzt ein toller Abend für alle. Hoffentlich wird es ausverkauft, weil dann verdiene ich auch noch was. Ja. So. Und am Schluss hast du halt quasi 800 Leute und die zahlen halt, jeder zahlt halt 20, 30 Euro Ticket. Und natürlich, ein Künstler geht auf die Bühne, rechnet sich das aus, sagt 800 mal 30, ja gut, okay, boah, der Lukas, der hat jetzt richtig krass verdient. Ja. Und ich denke mir halt, verdammt, ja, 600 minus, ja, oder keine Ahnung, ja, also, und ich moderiere aber das gleiche Event, stehe auf der Bühne mit einem Lächeln im Gesicht, und dann gibt es Leute, die in der Pause zu mir kommen und sagen, Lukas, was machst du eigentlich hauptberuflich? Weil sie es gar nicht verstehen, dass überhaupt irgendwer das überhaupt macht, hauptberuflich, ja. Dann sage ich immer, ich bin Friseur, das glauben sie mir dann tatsächlich, ja. Manchmal kommt dann der Satz so, ach so, wirklich, kann man davon leben? Und dann denke ich mir nach. Ach Gott. Nee, aber das war so ein bisschen die Phase, wo ich gesagt habe, das muss sich verändern, ja. Und dann war natürlich der nächste Schritt nach dieser ganzen Phase, Asien und Japan und so. Und dann war im Februar, dann habe ich nochmal diese vergleichsweise schlechte Veranstaltung gehabt, wo ich wirklich, ich habe dann ein Mitleid mit dem Raum, habe ich ein Mitleid, wo ich selber die Miete dann natürlich zur Gänze zahle oder so. Also ich habe trotzdem ein Mitleid einfach, ja, weil das empfinde ich einfach, weil ich das Gefühl habe, die Erwartungshaltung von den Leuten, dass es eine tolle Party wird oder ein tolles Event oder was auch immer, das habe ich halt nicht erfüllt und das macht mich dann nicht so happy. Und weil ich natürlich auch den Leuten eine gute Zeit schenken will. Und dann habe ich aber mich eben im März, April hinterfragt und im Mai dann eigentlich gefunden, nämlich in der Form, dass ich gesagt habe, was sind eigentlich meine Kompetenzen? Was habe ich gelernt? Was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich noch anbieten? Ich habe Veranstaltungen nie gelernt. Ne? Also das war nie das, ich habe kein Studium darin oder keine Ausbildung oder was auch immer. Ich war Medienfachmann für Mediendesign, das war meine Ausbildung. Ich bin auch ein lausiger Designer, ja, also absolut. Aber ich bin halt jemand, der Lösungen relativ rasch findet und sich dann halt einfach auf den Weg macht, diese Lösungen abzuwickeln und das einfach den Weg der Lösung zu gehen. Und wenn wir Budget haben, ja gut, dann ist es einfacher. Dann kannst du jemanden kaufen, der diese Lösung hat, weil er sich dieses Wissen angeeignet hat. Aber ich habe für mich überlegt, was sind meine Kompetenzen, und ja, ich habe in diesen Jahren an Events ganz viel Pressetexte geschrieben und meine Events waren immer in der Presse, das war immer pressepräsent, immer groß, immer anders und immer gut kommuniziert. Also ist mein Bereich eigentlich die Kommunikation. Und da habe ich nicht nur mich unterstützt damit, sondern ich habe dann auch in unterschiedlichsten Videoprojekten mitgemacht, habe unterschiedlichste Fotoprojekte mit betreut und also unterschiedlichste Sachen, Songwriting, hab Musik geschrieben gehabt und alles. Und habe das einfach mal eine Liste gemacht aus allen Bereichen, in denen ich so tätig bin. Und war dann einfach mal ein bisschen überrascht auch von der Fülle an Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe. dann kommt automatisch ein Stolz, ja, weil alles, was wir in unserem Leben erlebt haben, führt zu dem heutigen Ich. Und das bedeutet, dass ich heute dankbar sein muss für diese Dinge, weil sie mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und es kann noch so schlimm sein. Ich schwöre euch, mein Leben war ein Leben, wo die Chance gewesen wäre, also wo der Weg zu mir gesagt hat, Lukas, möchtest du Drogen missbrauchen, nutzen für dich selber, um einen Ausweg zu finden, oder möchtest du dein Leben in den Griff kriegen? Und ich habe mich für den Lebensweg entschieden, wo es nicht um Drogen ging, während meine Umgebung, mein Umfeld eigentlich daran zerbrochen war, zeitlang. Ja. Und das konnte ich nur durch die Kraft von mir, dass du getriggert war durch meine Oma, die mit mir einfach Zeit verbracht hat, die mir die Chance gegeben hat, zu reden. Meine Oma hat nicht viel geredet. Es war nicht so, dass die von sich aus, also sie hat tolle Geschichten erzählt, aber sie war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, du komm zu mir, wir reden, und sie redet, sondern sie hat mich reden lassen und hat mich erzählen lassen und hat genauso wie du jetzt gerade mir Fragen gestellt, die mich wieder dazu geführt haben, mir selber Fragen zu stellen. Und diesen Platz im Leben, den wünsche ich jedem Menschen, dass er jemanden hat, der ihm diesen Platz gibt, weil das ist wirklich so wunderschön und wichtig, weil das hat mir die Chance gegeben, zu reflektieren und rauszukommen aus dem ganzen Case und mein Leben für mich selber dann in den Griff zu kriegen. Ich bin auch unglücklich heute, ich habe auch keine Struktur großartig, ich habe auch Probleme, Buchhaltungen zu machen, und ich habe jetzt die Buchhaltung abgeben für 2019, weil mein Steuerberater schon durchdreht ist, ja. Also ich bin da wirklich schlecht, auch in vielen Dingen, und lasse viele Dinge schleifen, und vieles, was ich jetzt sage, klingt alles so perfekt und rund, aber das ist es nicht. Und es gibt immer beide Seiten der Medaille. Aber die Frage ist, wie ich sehe. Ich kann sagen, ich bin traurig über alles und alles ist scheiße, dann geht es mir nicht besser. Mir geht es nur schlechter. Das macht gar nichts. Das verändert nichts an meinem Umfeld. Es verändert nur was in mir. Und dann bediene ich mein Umfeld schlecht, weil ich mir einrede, dass es mir schlecht geht. Ja, warum soll ich das machen? Also war für mich dann klar, ich muss mich um die Kompetenzen kümmern, die ich habe. Und habe dann einfach gesagt, okay, gut, ich biete das einfach mal an. Und habe es auf Facebook geschrieben. Habe zuerst gesagt, ich schreibe tolle Gedichte. Wer möchte ein Gedicht kaufen? Google redet auch mit mir. Habe dann quasi gesagt, ich schreibe tolle Gedichte. Wer möchte denn ein Gedicht haben? Und habe erstmal versucht, Spenden noch zu bekommen für meine Veranstalterfirma, weil mir das einfach schon noch irgendwo, das war halt das, was ich aufgezogen habe. Das hat teilweise funktioniert. Da habe ich dann 100-200 Euro halt gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich unterstütze dich jetzt. Wo ich natürlich sehr dankbar bin für. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich bin eigentlich Texter. Und habe gesagt, cool, ich biete das jetzt einfach mal an. Und plötzlich haben sich Menschen gemolden und die haben gesagt, Marc, cool, sie brauchen eh gerade einen Text oder sie haben gerade eine Webseite und bla bla bla. Und dann gab es plötzlich Leute, die gesagt haben, hey, cool, wir brauchen einen Texter. Und dann war das Startup oder, ja, sagen wir mal, eine Firma, die eigentlich kurz vorm Durchbruch gestanden ist, die gesagt hat, sie brauchen jetzt gerade jemand, der krass, sie haben da innovative Entwicklung von Videobots, wo es halt darum ging, wirklich Videobots zu entwickeln. Das bedeutet, du kannst, das ist ganz schwer jetzt, glaube ich, zu erklären. Ich sehe dich, ja, kann dir eine Frage stellen und du antwortest wie ein Mensch eigentlich, ja, aber tatsächlich ist ein Video, das abspielt. Es ist mit Deepfake und so, und das habe ich dann kennengelernt, das Projekt. Das fand ich toll, das fand ich spannend. Habe das dann gemacht, jetzt 3-4 Monate lang, quasi nebenher. Und konnte halt da wieder ein bisschen was machen. Das hätte ich auch nicht kennengelernt, wenn ich draußen gesessen wäre und gesagt hätte, mein Leben ist scheiße. Ja? Sondern das habe ich deswegen erlebt, weil ich halt mich traut habe zu sagen, mir geht es jetzt gar nicht gut, das ist die Situation, aber ich bin jetzt wieder auf Beinen und ich bin Texter, fertig. Was kann ich für euch tun? Und es hat sich dann auch aufgelöst, dieses Videoboard-Projekt, weil ich auch quasi zugeben muss, ich war für das dann auch dann am Ende mit diesem Druck, den ich dort wieder gehabt habe, ging dann wieder in ein Arbeitnehmerverhältnis, und das war dann wieder das, wo ich gesagt habe, da bin ich nicht mehr frei, ich muss wieder ich fall wieder zurück. Es ist genau das Gleiche wie in meiner eigenen Rolle als Veranstalter, wo ich gefangen war von mir selber. Das lasse ich jetzt wieder zu bei einem anderen Menschen. Da muss ich mich jetzt distanzieren. Und so leid es mir tut, da haben wir uns verabschiedet voneinander im Grunde und und ich bin weitergegangen. Ja? Und dann kam das nächste Ding. Und alles nebenher hat sich dann aufgebaut. Ich habe dann auf Fiverr einen Account gemacht. Ich habe einen Kerl kennengelernt, der auf Upwork ewig kennt eigentlich, aber der hat dann gesagt gehabt, Lukas, du musst Copywriter werden, weil Copywriter kannst wirklich gutes Geld verdienen. Und naja, ich war kein Copywriter. Ich bin heute noch eigentlich kein Copywriter in der Form mehr, wie es ein Copywriter eigentlich wäre. Aber ich bin trotzdem in dieser Branche dann blieben, weil ich gesagt habe, ich möchte Content schreiben, ich möchte Leute darin unterstützen, strategisch den Weg zu gehen, weil ich mich interessiere für ihr Unternehmen. Ich möchte verstehen, wie sie es aufbauen. Ich möchte sie darin unterstützen, zu den richtigen Leuten zu kommen, um schneller Lösungen zu erreichen und bekommen. Und das hat sich entwickelt. Und dann haben mir Leute über Fiverr geschrieben, weil ich mich da als Texter angeboten habe. Und wir haben genau dieses... Hörst du mich gerade? Ja. Jetzt war ich kurz weg.
Ja, ich höre dich.
Dann haben wir über Fiverr quasi haben wir Leute geschrieben eben, wo ich dann gesagt habe, wo wir eben genau dieses Setting gehabt haben. Sie haben gesagt, sie brauchen einen Text. Ich habe gesagt, okay, dir geht es eigentlich um was ganz anderes. Du brauchst noch was viel Größeres als einen Text. Und manchmal war das der Weg, manchmal war ich nicht der Weg. Ja, manchmal war es besser, dass das jemand anderer macht. Aber das hat sich aufgebaut. Und irgendwann bin ich zu einer SEO-Agentur gestoßen, die gesagt hat, Lukas, wir haben ganz viel Backlink-Artikel, die geschrieben werden müssen. Magst dich nicht darum kümmern? Wir können dir da jeden Tag 3, 4, 5, 6 Artikel zuteilen. Und dann habe ich das gemacht. Und das ging nebenher. Da saß ich halt wirklich jeden Tag 11, 12, 13, 14 Stunden, ja, am Schreiben und am Schreiben und am Schreiben und habe mich so aus meinem 5-stelligen Minus ausgearbeitet, ja, weil ich einfach in der Veranstaltungsszene natürlich dadurch, dass alle Events wegfielen und alles, ich war 5-stellig einfach im Minus, habe ich noch nie gehabt. Und gerade der Mann, der in meinem Leben ehrlich gesagt am wenigsten da war, ja, mein Vater nämlich, ja, also quasi auf einer, also physisch war er ja zwar präsent, aber auf einer mentalen Ebene vielerlei Hinsicht nicht, ja. Gerade dieser Mensch hat dann gesagt gehabt, Lukas, ich zahle dir jetzt diesen Betrag vor, ja, und ich zahle ihm das zurück, oder? Quasi, ich kann das zurückzahlen innerhalb eines Jahres, soll ich das halt zurückzahlen? Ich habe es ihm in 5 Monaten zurückgezahlt. Und ich war in 5 Monaten wieder auf Null. Und es war so schön. Ja. Und das war so krasser Moment, wo ich meinem Vater dieses Geld zurückgegeben habe und gesagt habe, hey, ich brauche es nicht mehr. Und er so, hä, aber wir haben doch gesagt ein Jahr. Und ich habe gesagt, ja, ich arbeite. Ja. Und das ist so krass, wenn dann plötzlich merkst, so, es ist möglich. Ich habe mehr verdient als in vielen Veranstaltungsmonaten. Ja. Mir geht es heute, ehrlich gesagt, besser als einfach wahrscheinlich, ja, je zuvor möchte ich so nicht sagen, aber trotzdem, ich merke, dass die Reise nach oben geht, oder? Mhm. Es war nie schöner, sage ich jetzt mal, so in der Situation wie jetzt, weil ich einfach weiß, alles, ich bin ein Resultat meiner Vergangenheit, oder? Ich bin der Grund, warum es mir heute so geht, ist, weil ich mich dann entschieden habe, nach Asien zu gehen, weil ich mich dann entschieden habe, da an den Strand zu sitzen, weil ich mich entschieden habe, trotzdem alleine zu sein, obwohl andere Leute gesagt haben, komm, geh mal was trinken, weil ich mich entschieden habe, keine Drogen zu nehmen in der Form, ja, weil ich mich entschieden habe, quasi einfach, ja, mein Leben für mich auf diesen Weg, ja, zu leben und zu wählen. Mhm. Und ich habe mich auch für negative Sachen entschieden. Aber ich bin genauso das Resultat von diesen negativen Sachen. Und das ist so die Sache. Ich bin kein schlechter Mensch, weil ich mal negative Dinge gemacht habe. Ich bin dadurch erfahren worden, wie das ist für diesen anderen Menschen, den ich verletzt habe, für den anderen Menschen, wo ich ihn nicht verletzt habe. Oder ich habe das mal erlebt. Ich will es nicht wiederholen. Ja? Wenn ich es wiederhole, wäre es ein Fehler. Aber wenn du es einmal machst, dann ist es eine Erfahrung. Und genau so darf ich es auch speichern. Und leid tut es mir vor allem dann, wenn es wiederholt wird. Aber dann bin ich auch enttäuscht, nicht von der anderen Person, sondern von mir. Ja, und wenn, nur noch mal kurzer Diskurs, es tut mir leid, aber das muss ich noch dazu sagen. Wenn mir jemand in meinem Leben was Negatives antut, ja, sei es eine missbräuchliche Situation, sei es eine Betrugssituation, dass ich betrogen werde oder was auch immer. In meinem Leben habe ich leider in beiden Situationen diese Erfahrungen gemacht. Aber für mich heute, und das ist so krank, es klingt so absurd, wenn ich das so erzähle, kann ich dem trotzdem mit einer Dankbarkeit begegnen, weil ich sagen muss, danke, Leben, dass du mir bereits jetzt zeigst, dass dieser Mensch nichts für die Zukunft ist. Anhand dieser Situation, wie sich diese Person mir gegenüber geäußert hat oder gehandelt hat, zu erkennen, dass dieser Mensch, ich muss mich für diesen Menschen nicht mehr bemühen, weil das ist keine Balance. Der ist auf einem ganz anderen Punkt jetzt, an dem er arbeitet, als ich. Und eigentlich lernt er von mir in dieser Situation, weil ich eben nicht der bin, der betrügt, weil ich eben nicht mehr der bin, der quasi in dieser missbräuchlichen Situation ist, quasi Täter, Opfer oder was auch immer. Ja. Weil diese Rollen teilen oder diese Rollen wiederholen sich so lange, bis wir sie umkehren, in der Form, dass wir sagen, wir brechen sie durch, wir verstehen sie, wir haben durch diese Analyse die Möglichkeit, diese Wand zu brechen und einfach ein Leben zu führen, das Möglichkeiten wahrnimmt und diese Wege auch geht. Und dazu müssen wir aber uns selber bewusst sein. Und das ist, glaube ich, der Kern von Selbstbewusstsein.
Ja, das ist ein schöner Bogen, weil den Begriff wollte ich vorher auch nochmal herauspicken, so auch gerade in Bezug auf deine innere und äußere Reise, das korreliert ja irgendwie alles so ein bisschen miteinander. Du hast ja an einer Stelle von Selbstwertthemen, von Selbstzweifeln auch gesprochen. Jetzt sind wir gerade beim Selbstbewusstsein auch rausgekommen, wo das tatsächlich dann auch irgendwo dir bewusst ist, letztlich, was dein Wert darstellt. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst so auf die letzten 12 Monate seit deiner Rückkehr von der Reise und als Corona letztlich dein komplettes Veranstalterleben verändert hat zu dem, was du heute machst. Was sind so die 3 wichtigsten Erkenntnisse, die du in den letzten 12 Monaten gewonnen hast für dich?
Ja, wie viel Zeit haben wir noch?
3 Erkenntnisse.
Ja, es ist schwierig, da tatsächlich quasi zu differenzieren, ja. Und zu sagen, welches 3 die wichtigsten Erkenntnisse sind. Ich möchte es zusammenfassen zu vielleicht einer großen Ganzen. Nämlich, und von dem kann man wahrscheinlich eh wieder einiges ableiten, nämlich Zeit ist ein Geschenk. Ja, Zeit ist ein Geschenk und das bedeutet, es gibt nichts Faireres, als wenn ich einen Menschen anrufe und dieser Mensch abnimmt. Ja, bedeutet, ich spreche mit dir 2 Minuten, 3 Minuten, 3 Stunden, was auch immer. Du sprichst aber auch mit mir 3 Stunden. Wir schenken uns gegenseitig auf Augenhöhe Zeit. Ich bin auch dieses vermeintliche, Arschloch, das nach einem Essen ja, am liebsten die Rechnung splittet für beide, weil ich halt sage, wir haben beide die gleiche Zeit investiert. Wir haben beide quasi im Grunde gemeinsam gegessen und warum teilen wir nicht einfach die Rechnung? Klar, wenn ich jetzt immer 3-mal so viel esse, dann ist das natürlich eine fiese Nummer. Aber trotzdem quasi einfach von diesem, wir teilen uns die Welt, oder? Wir teilen uns die Zeit, wir teilen uns den Moment und es hat schon einen Grund. Was kann uns dieses ganze Corona-Ding lernen? Ich meine, ich habe Asien kennengelernt als dreckiges, wunderschönes Paradies und habe aber danach festgestellt, Corona hat den Smog aus Neu-Delhi verbannt. Für kurze Zeit war kein Smog mehr. Ja? Irgendwelche Meere, die verschmutzt waren, waren plötzlich klar, ja? Weil die Natur sich wieder erholt hat. Nicht langfristig, weil der Mensch halt einfach das schlimmste Tier ist von allen. Aber es war spannend, einfach mal diese Erfahrung zu machen. Und sich mal darüber bewusst zu sein, wie gut es uns eigentlich geht. Und da rede ich jetzt nicht von Privilegien, ja, weil quasi wer auch immer privilegiert und so und was auch immer, darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Mensch einfach, weil ich habe in Indien Leute kennengelernt, die sind arm, die sind aber glücklich gewesen. Die haben in ihrem Setting haben sie das Beste gefunden, um sich weiterzuentwickeln. Uns geht es so gut, dass wir uns vergleichen können mit armen Leuten. Wie traurig ist das? Also diese ganzen Leute, die ich in Indien kennengelernt habe, die wirklich arm sind, ja, vergleichsweise, wenn man Vergleich zieht, die haben nicht drüber geredet, dass andere Leute reicher sind. Ja. Wir tun das, ja. Boah, der hat dieses Auto gekauft und der hat das und das und so. Komplett irrelevant. Egal wie viele Autos der sich kauft, egal wie viele Wohnungen der hat, ist doch geil, mich motiviert das. Ist doch krass. Wie macht der das? Nicht, oh mein Gott.
Also so Perspektive letztlich auch, also aus welcher Sicht sehe ich es.
Absolut, absolut. Also mir zeigt es, dass die Menschen, also die Reaktionen natürlich auf die Regierungsgeschichten, Entscheidungen, dass halt einfach Corona und jetzt ist halt die Gesetzgebung natürlich sehr einschränkend und so. Aber wir haben uns davor selber eingeschränkt. Und jetzt sitzen wir da und sagen, oh, die Regierung schränken uns ein. Nein, du schränkst dich ein. Und die Regierung hat dich dein Leben lang genau gleich behandelt, nämlich einfach als Beschützer-Ding, weil sie, das ist ihre Mission. Was sollen sie machen? Sollen sie sagen, weißt du was, das Virus gibt's nicht? Dann schauen wir uns in einem Jahr 200.000 Tote an in Deutschland und schauen einfach mal, wie das Volk drauf reagiert. Das ist auch genau das sind so Sachen, wir haben uns selber immer eingeschränkt, ganz lange Zeit. Und die Leute, die ich auf der Straße wahrnehme, das sind einfach Leute, die sind in vielerlei Hinsicht natürlich Menschen, die haben Angst. Ja? Mhm. Angst, was zu verlieren. Während sie nach Hause laufen, in ihrer Wohnung sitzen, warm und Skifahren gehen wollen. Und ich war nicht Skifahren. Ich war nicht einmal Skifahren. Klar hätte ich Skifahren gehen können, aber ich habe mir gedacht, nein. Freiheit ist für mich was anderes. Freiheit ist nicht diese rebellische Aktion, jetzt Skifahren zu gehen, wenn Corona ist. Das ist für mich nicht Freiheit. Freiheit heißt für mich, die Momente der Gegenwart nutzen zu können, um was Geiles draus zu machen.
Das ist ein schöner, das gefällt mir. Das möchte ich gerne nochmal so zum Schluss, weil ich würde unser Gespräch gerne abrunden. Wir reden nämlich jetzt schon eine ganze lange Zeit.
Voll, stimmt, mein Gott.
Und es waren so viele Impulse dabei und ich glaube, da wird es noch ganz viele Punkte geben, wo wir noch weiter sprechen können. Aber ich möchte den Menschen ganz gerne am Schluss einfach sowas stehen lassen, was sie wirklich greifen können, wo sie wirklich sagen können, Mensch, das ist so für mich irgendwie das, was ich irgendwie mitnehme aus diesem Gespräch. Gibt es da kannst du irgendwie so ein Schlusswort irgendwie draus formulieren, oder so ein Schlusssatz? Was du den Menschen heute mitgeben möchtest?
Ich hoffe tatsächlich, dass ihr doch noch einiges mehr mitnehmen könnt als mein letzter Satz. ich glaube, was sich vielleicht zusammenfassen lässt, ist ein Zitat, was ich in der Zeit, in der ich ganz viel mit diesen Verlusten und so zu tun hatte, habe ich ein Gedicht geschrieben und in diesem Gedicht war ein Satz drin und da wurde ich später auf diesen Satz aufmerksam gemacht und dann habe ich gesagt, hey, cooler Satz, und dann hat diese Dame zu mir gesagt, der kommt ja von dir, der Satz, und den würde ich gerne einfach noch teilen, und der geht nämlich so: In einer Welt, in der Menschen mit Zeit zahlen, ist es der Moment, der zählt. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich jedem ans Herz legen kann. Kümmert euch darum, dass eure Momente zählen, indem ihr euch derer bewusst werdet. Punkt.
Das möchte ich gerne wirken lassen. Ja, das gefällt mir gut.
Ja, ich sag danke, Manuel. Also ich hoffe,
Lukas, Ich danke dir für die Tiefe dieses Gesprächs und ich habe dir wirklich sehr, sehr gerne gelauscht. Das war eines der Interviews, wo ich sehr wenige Fragen stellen musste. Und was jetzt nicht heißt, dass ich das nicht gerne tue, sondern wenn da so sich so ein natürlicher Gesprächsfluss ergibt, finde ich das immer sehr schön und mir hat die Tiefe sehr gut gefallen. Ich möchte es auch gar nicht so jetzt bewerten, das Gespräch, sondern gerne so wirken lassen. Ja. Deswegen danke ich dir, Lukas, für deine Zeit und dass du deine Geschichte, deine Erlebnisse und deine Erfahrungen geteilt hast. Und bedanke mich bei den Zuhörern da draußen, wünsche euch, dass ihr euch da die schönsten Momente mitnehmen könnt und euch selber Gedanken machen könnt, was ihr denn in eurem Leben noch gestalten möchtet, sofern es nicht schon getan habt.
Ja, ich wünsche genau das Gleiche. Also ich will einfach nochmal Danke sagen. Ich wünsche jedem da draußen einfach die Möglichkeit, selber für sich Danke zu sagen, denn jeder Einzelne von euch hat es echt geschafft bis hierher. Und das ist eine Reise, die es auf jeden Fall verdient hat, gefeiert zu werden. Und ihr seid jetzt da, ihr seid jetzt präsent. Also nutzt jetzt die Möglichkeit, jetzt was zu verändern. Danke.
The time is now. Lukas, ich danke dir für deine Zeit und ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Das war eine neue Folge von Just Fucking Do It mit dem lieben Lukas.
Tschüss, ciao, danke.
Ciao.
Sollten Ihnen die Inhalte von Frische Sicht und dem Frische Sicht Podcast gefallen, würde ich Sie herzlich einladen, eine kleine Spende zu hinterlassen, da sich das Presseportal für unabhängigen Journalismus ausschließlich durch Spenden finanziert. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie in den Shownotes verlinkt.